Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und TV steht eigentlich für Television. Heute will ich mit meinen Gästen Robert Rezek und Dr. Markus Perk über eine andere Form des Fernsehens sprechen, nämlich über Remote Viewing. Seien Sie gespannt auf dieses Gespräch gleich bei Neue Horizonte TV. Ja, herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr die Anreise zum Teil ja aus dem hohen Norden bei dir, Markus,
Ja.
auf euch genommen habt, um unseren Zuschauern etwas nahezubringen, was man vielleicht schon mal gehört hat, aber Remote Viewing, Fernsehen, was ist das, woher kommt das? Markus, magst du mal was zu der
Ja.
Geschichte von Remote Viewing sagen?
Ja, lustigerweise kommt das eigentlich, sag ich mal, so ein bisschen aus dem militärischen Bereich.
Lustigerweise ist gut, ja, okay.
Kommen ja viele Entwicklungen eigentlich
Ja.
her. Und die Amerikaner hatten Ende der 60er Jahre bemerkt, also 1960er, dass die Russen denen sehr viele Informationen stehlen und die wussten nicht woher. Und dann machte irgendwann mal die Runde, dass die Russen angeblich parapsychologische Leute in ihren Reihen haben. Und da haben die Amis gesagt, wenn die Russen das haben, brauchen wir das auch.
Ja.
Haben wirklich in allen Richtungen geforscht. Und sind dann auf einen Mechanismus gestoßen, der es quasi jedem Menschen erlaubt, Informationen von beliebigen Orten zu reproduzieren und zu Papier zu bringen. Und daraus ist dann ein Psi-Spionageprogramm entstanden, wo dann dieses Remote Viewing entwickelt wurde. Das hat über 20 Jahre lang hervorragend funktioniert, wurde auch im Militär- und Geheimdienst genutzt. Und Mitte der 90er Jahre ist es dann für die Öffentlichkeit deklassifiziert worden und war dann frei verfügbar.
Deklassifiziert heißt aus der
Aus
Geheimhaltung
der
quasi.
Geheimhaltung entlassen worden, genau. Wobei das auch eigentlich eher eine Panne war, weil es ja über 20 Jahre lang von der US-Regierung finanziert wurde, wollten die irgendwann natürlich auch mal Ergebnisse sehen.
Ja.
Und die Ergebnisse, die freigegeben worden sind, das waren die Ergebnisse, die schlecht waren. Und die guten Ergebnisse haben natürlich die Geheimleute für sich behalten.
Okay.
Und da hat der Senat dann gesagt, nö, das finanzieren wir jetzt nicht weiter und deswegen wird es dann freigegeben.
Okay. Und dann haben sich gleich viele Leute gefunden, die gesagt haben, ach, das probieren wir auch
Ja,
mal.
es gab auch direkt Leute, die das dann in der Öffentlichkeit von der ehemaligen militärischen Einheit angeboten haben, das auch gelehrt haben. Und da finden sich natürlich immer Interessenten für so etwas, wenn sowas noch rauskommt. Und so hat sich das dann doch recht schnell verbreitet.
Und auch nach Deutschland.
Ja, ich glaube, 96 oder so sind eine Handvoll Deutsche auch rübergefahren in die Staaten, haben das da gelernt, haben das mit rübergebracht und so ist das dann auch in Deutschland dann angekommen.
Das heißt, man kann davon ausgehen, dass auch der BND mit solchen Sachen arbeitet.
Ja, auf jeden Fall. Also
Alle.
jeder, der Informationen haben möchte, die so nicht verfügbar sind, also Informationen, an die man nicht so einfach rankommt, muss sich irgendwelche Techniken ja einfallen lassen, um an die Informationen ranzukommen. Und da ist Remote Viewing natürlich ein gutes Werkzeug dazu. Auch nicht nur die Geheimdienste, auch die Global Player, die
Ja,
Industrie arbeitet mit
ja.
Die arbeiten auch damit.
Ja, so
Klar, die arbeiten.
Fahrzeugentwickler oder so.
Genau.
Ja.
Wie sieht das Fahrzeug der Zukunft
Ja.
aus? Ist es ein Elektrofahrzeug? Ist es ein Hybridfahrzeug? Kann man auch die Entwicklung in diesem Fahrzeugbereich so ein bisschen nachvollziehen, was jetzt so gerade on vogue ist? Ja?
Ja.
Also die haben tatsächlich auch solche Teams an Bord, wird natürlich nicht veröffentlicht, ja,
Ja.
weil wenn die sagen, ja, womit macht ihr eure Fahrzeugentwicklung? Die sagen, ja gut, ich sag mal so ganz profan gesagt, wir schauen in die Glaskugel, dann ist das natürlich
Die ganze
nicht
Zeit
gerade
habe ich mich
seriös,
jetzt
ne?
Genau.
auf den Lippen.
Das ist natürlich nicht
Sprecht ihr
seriös,
jetzt über
wobei wir
die
nicht in die Glaskugel schauen.
Glaskugel
Ja,
schauen?
genau.
das ist so das Esoterische, was
Ja,
darüber
ja.
schwappt. Also es ist keine Glaskugel, es ist echt Arbeit.
Was kann man mit Remote Viewing tun?
Man greift eigentlich auf einen großen Informationsspeicher zu und zieht sich die Informationen heraus, die man benötigt, um eine gegebene Aufgabe beantworten zu können. Dabei ist es eigentlich mehr oder weniger egal, worum es geht. Es ist wie eine Datenbankabfrage. wo alle Informationen drinstehen, die es gibt.
Datenbankabfrage, natürlich ist das keine physikalische Datenbank.
Das ist eine Frage, was also für ein physikalisches Modell man jetzt nehmen würde. Ja. Es gibt schon ein physikalisches Modell, wo Information als separate Dimension existiert. Und dann wäre es dann schon eine Datenbankabfrage über Dimensionen hinweg.
Wir hatten kurz vorhin auch über Burkhard Heim gesprochen, also der ja so einen zwölfdimensionalen Raum formuliert hat. Genau. Und kann man sich das so vorstellen, oder auch die morphischen Felder bei Sheldrake, dass Remote Viewing etwas ist, wo man in diese Felder sozusagen, auf diese Felder bewusst zugreift? Also nicht nur unbewusst, sondern bewusst?
Ja, genau, richtig. Mhm. Dieses Zwischenspiel mit diesen Informationen, das haben wir sowieso in uns selber. Also wir sind in einem permanenten Feedback, sage ich mal, mit diesen Informationen. Bloß das Einzige ist, dass wir jetzt unsere Fokussierung nicht auf uns leiten, sondern, sage ich mal, auf diese Aufgabenstellung, und man deswegen auch Informationen abgreifen kann oder heranziehen kann, die nicht von uns selbst sind, sondern von der Aufgabe Suche Person XY oder Gegenstand oder Entwicklung einer Person und so weiter.
Ich habe ein bisschen in dem Lehrbuch von dem Jelinski geblättert, hatte mir vorhin zugeschickt, ist allerdings das zweite, und da war, also wurde mir deutlich, das ist ja schon etwas, was nicht einfach so, was man so, ach, ich entscheide mich jetzt mal in diesen Raum zu gucken, sondern das ist schon ein ziemlich langer Weg, um die oder die Informationen oder Gedanken zu unterscheiden, was sozusagen meine eigene Konstruktionen sind, ja, oder ob es sich tatsächlich aus, ja, um Informationen aus diesem Informationsfeld handelt, und es gibt ein Protokoll. Mhm. Ein Protokoll, was, also ja, das ist schon ziemlich umfangreich, wie das da beschrieben wird. Also dass praktisch dem Viewer, dem der da schaut, so ein Weg vorgegeben wird, wie er sich sozusagen versichern kann, ob er auf dem richtigen, kannst du das vielleicht, oder könnt ihr das nochmal dem Zuschauer, was versteht man unter einem RV oder CRV, wie man das nennt, Protokoll?
Ja. Also bei der Entwicklung wurde ja extra darauf geschaut, dass man es für jede Person nachvollziehbar machen kann, also dass es jede Person durchführen kann. Und während der Forschung hat man gemerkt, wie das Gehirn eine gewisse Zeit braucht, um sich auf diesen Zustand einzuschwingen, also die beiden Gehirnhälften, dass diese miteinander kommunizieren können. Und dafür ist dieses Protokoll gedacht, dass den beiden Gehirnhälften Zeit gegeben wird, sich aufeinander abzustimmen, und dass die dann auf einer gewissen Ebene dann die Informationen austauschen können.
Also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, habe ich da gelesen, das Protokoll ist dazu da, um die linke Gehirnhälfte zu beschäftigen.
Richtig.
Damit es die Informationen sozusagen erlaubt, die die rechte Gehirnhälfte empfängt.
Richtig.
Das heißt, wir gehen davon aus, dass die linke Hälfte, also bei Rechtshändern, die linke Gehirnhälfte dominant ist.
Ganz genau.
Und gleich ausscheidet oder mit Analysen.
Die linke Gehirnhälfte ist ja der das Wachbewusstsein, oder beinhaltet ja das Wachbewusstsein, also das Bewusstsein, das uns so täglich so über die Straße führt und das uns nach links und rechts gucken lässt, ja. Also das kurzzeitig entscheidet, was zu tun ist, und wir natürlich durch unsere Kondition, durch unsere Gesellschaft dahin geprägt sind, viel mit diesem Wachbewusstsein zu arbeiten und nicht so sehr mit der rechten Gehirnhälfte, also mit dem kreativen Bewusstsein eigentlich. Und auch
intuitiven.
Mit dem intuitiven Bewusstsein. Und dadurch, dass wir natürlich sehr materialistisch und technisch geprägt sind, man spricht ja von technischem Fortschritt, von geistigem Fortschritt wird weniger gesprochen. Ja? Und und unsere linke Gehirnhälfte ist halt für diesen technischen Fortschritt, für das Materialistische, für das sag ich mal, Sichtbare, sofort Erkennbare zuständig.
Ja.
Und das andere geht dann in das Kreative, auch in das tiefere Bewusstsein rein. Und damit ist das halt so. Also wir sind sehr links orientiert, also sehr links gehirnhälftig orientiert. Und damit kommt das andere natürlich etwas weniger zum Zug. Mhm. Und beim Remote-Viewing ist es so, dass praktisch dieses Wachbewusstsein schlafen gelegt wird und dass die andere Gehirnhälfte, also das ist dieses kreative Bewusstsein, das sich viel besser mit diesen Informationsfeldern, die du gerade ansprachst, verbinden kann. Ja? Mhm. Und das ist auch nicht so, dass das trainiert werden muss, diese Verbindung. Die ist im Prinzip immer da. Mhm. Nur durch diese Wichtung, also durch die, ja, das mit der täglichen Umwelt, ist das Wachbewusstsein natürlich etwas dominanter und das kreative Bewusstsein dann etwas weiter unten, hat halt die zweite Stelle. Und das kann man über dieses Protokoll so regeln, dass das, ja, das kreative Bewusstsein dann wirklich dann zu einer Dominanz bekommt und man diese Information dann wirklich abfragen kann, nach dem Protokoll, nach der bestimmten Verfahrensweise. Ja, das dauert dann auch schon eine ganze Weile. Also es ist richtig Arbeit. Es ist also wirklich keine Glaskugel, es ist wirklich Arbeit.
Mhm. Arbeit und ich sag mal, wir haben vorher auch, ist es wie Autofahren lernen? Ja. Also ja. Bevor das mit dem Schalten und Blicken und Blinken automatisiert wird, dauert das.
Genau.
Und man kann es lernen, aber allein durch das Blättern in Büchern ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Ne? Richtig, ja.
Also
weil ein Buch hat eine gewisse Vorgabe und kann nicht auf die individuellen Fragestellungen des Lesers eingehen. Mhm. Da fehlt einfach das Feedback. Also es bleiben Fragen einfach unbeantwortet oder man spinnt sich was zurecht, sag mal, wie man denkt, wie es funktioniert. Und deswegen sollte man auf jeden Fall empfehlen, dass man zu einer Person geht, die viel Erfahrung damit hat, und sich das dann auch beibringen lässt. Mhm. Weil auch durch das Lernen.
Also eine Art Fahrlehrer.
Genau, richtig. Mhm. Na, und durch das Lernen kriegt man dann auch mitgeteilt, wo man Fehler gemacht hat, worauf man achten muss. Und eine bessere Lernweise gibt es ja eigentlich gar nicht. Mhm. Sie ist natürlich ein bisschen teurer, als wenn man sich nur ein Buch kauft. Aber wenn man zu einer Person geht, die das kann, weiß man dann, aha, ich habe das bestmöglichst gelernt und kann es dann auch relativ zügig dann für mich selber oder auch für andere dann anwenden.
Was könnte einen Menschen motivieren, Remote Viewing zu lernen, um vielleicht zu wissen, ob seine Frau fremd geht oder
wie? Also dazu müsste er es nicht lernen, dann könnte er dann Leute fragen wie uns, die das, sage ich mal, als Auftrag übernehmen. Aber letztendlich ist ja das Langziel, dass quasi die eigene Intuition dadurch auch besser wird und man nicht so sehr von äußeren Informationseinflüssen abhängig ist. Mhm. Also durch die Langzeitbeschäftigung wird man selbst immer intuitiver und trifft die richtigeren Entscheidungen im Leben.
Ohne jetzt sozusagen
genau, das Protokoll. Genau, weil einfach die beiden Gehirnhälften immer besser miteinander kommunizieren. Mhm. Na, und gerade in diesem Zeitalter, wo wir mit Medieninformationen überflutet werden.
Extrem,
ja.
Desinformationen.
Ja, Desinformationen, genau, richtig. Ich weiß mir ja sonst gar nicht, an was man überhaupt glauben soll. Und wenn ich jetzt sage, ich ziehe jetzt einfach vor mir eine Schranke und ich frage mich, stimmt diese Information ja oder nein, dann kann ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, ja, diese Information ist richtig und diese nicht. Also es lässt einen selbstbestimmter durchs Leben gehen.
Ja gut, die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn man jetzt viel unterwegs ist, als Taxifahrer, als Fernfahrer, wie auch immer, und man das versucht zu lernen, dann kann man natürlich zum Beispiel Radarfallen ausweichen, irgendwelchen Überprüfungen, Unfällen ausweichen, wenn man die Intuition hat, man müsste jetzt mal eine Pause machen, kann das durchaus die Vorahnung sein, bleib mal stehen, vielleicht wirst du in einer Viertelstunde einschlafen und dann irgendeinen schweren Unfall machen. Und dem kann man natürlich dann vorbeugen. Also mir ist es selbst so passiert. Ich bin mal in einer schönen Sommernacht auf der Straße entlang gefahren. Wir kamen gerade von einem Essen, also es ist sehr spät gewesen schon, es war wohl gegen Mitternacht. Und da bin ich so auf der Bundesstraße entlang gefahren und hatte so plötzlich wirklich das ganz dringende Gefühl, bremsen zu müssen. Dem bin ich dann auch nachgegeben und kaum hatte ich das gebremst, dann stand auch wirklich so ungefähr 25, 30 Meter vor dem Kühler so ein Reh. Ne? Mhm. Und blitzte mich mit diesen Augen an, rannte nicht weg, ist klar, ne? Weiß man ja, ja. Die sind dann bewegungslos und das wäre bestimmt nicht so ganz glimpflich ausgegangen.
Ja.
Das war aber noch vor meiner Zeit, als ich Remote Viewing dann wirklich gelernt habe. Aber da kam ja schon die Frage, wieso ist das eigentlich jetzt passiert? Mhm. Wieso hatte ich diese Intuition?
Ja.
Und damit sieht man auch, also man muss nicht Remote Viewing lernen, um das zu können. Mhm. Es geht auch ohne, aber halt ja, in solchen Situationen und dann in ganz einfachen Situationen geht es natürlich dann mit zum Beispiel Parkplatzsuche. Heute hatten wir
einen
Parkplatz genau vor der Türe. Ne? Mhm. Was wir gemacht haben, ist uns eine Viertelstunde vorher ganz genau vorgestellt, dass der Parkplatz dort frei sein wird. Das geht natürlich nur, wenn man diesen Draht dann, oder wie Markus sagt, wenn diese beiden Gehirnhälften dann wirklich zusammenarbeiten, dann bekommt man diesen Parkplatz. Es ist halt so.
Da würde ich jetzt mal ganz kurz auf das Gehirn. Ihr seid zwar keine Gehirnchirurgen oder Neurologen, aber dann nehme ich also an, dass ihr das Gehirn eher als sozusagen einen Sender und Empfänger anseht, als jetzt, dass das im Gehirn durch chemisch sonstige Prozesse halluziniert wird, sondern es gibt eine Verbindung, dass das Gehirn sozusagen wie eine Antenne ist.
Relaisstation muss man eigentlich sagen. Also zwischen dem, was nicht körperlich ist, also wenn wir jetzt auf Heim gehen zum Beispiel, die Informationsebenen und dem, was physikalisch ist.
Ja.
Und das Gehirn sitzt quasi genau in der Mitte. Genau.
Ja, das ist eigentlich diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die der Rupert Sheldrake halt auch an die Öffentlichkeit bringt. Mhm. Also in dieser Richtung etwa sollte man sich das vorstellen. Es gibt also Informationsfelder, die man anzapfen kann und es gibt ja immer
also
eine
Aktion. Interaktion, ne?
Es ist eine Interaktion, genau. Also es gibt eine Reaktion, es gibt eine Aktion und eine Reaktion, sonst hätten wir den Parkplatz nicht gefunden. Ja, also wirklich, es war wirklich so, wir kommen dort rein und sehen wir so ein Auto rausfahren, da sind wir reingefahren. Es war wirklich eine Interaktion. Irgendwie ist es passiert, heißt, dass dieser Fahrer mit seinem Auto halt geradeaus geparkt hat.
Ja, gut. Da kommt natürlich sofort, kann ich mir vorstellen, bei einigen Zuschauern, meine Güte, worüber die da erzählen, das öffnet ja sozusagen der Manipulation Haus und Tor, Tor und Tür. Habt ihr diesen Vorwurf schon mal gehört? Manipulation?
Natürlich, also da das ja keine Einbahnstraße ist, sondern ein Feedbacksystem, kann man natürlich auch selber Sachen versuchen zu steuern. Aber das macht man sowieso, wenn man sich etwas wünscht oder zum Beispiel betet. Das ist auch genau das Gleiche. Ich sende etwas raus und die Matrix, ich nenne es jetzt mal Matrix, versucht, dieses Realität werden zu lassen. Im Normalfall funktioniert das auch, wenn nichts anderes dazwischen kommt. Und natürlich können wir auch versuchen, Dinge zu beeinflussen, zum Beispiel, wenn es um Gesundheitszustände geht. Da kann ich von einem Fall berichten, ein Bekannter von mir hatte eine Schwester, die im Koma liegt er musste nach Hause fahren und zu entscheiden, ob die Geräte abgeschaltet werden sollen. Ich habe gesagt, lass uns vorher mal drauf gucken, um mal herauszufinden, wie überhaupt der Zustand seiner Schwester ist. Und wir haben da herausgefunden, der Geist oder sag mal Seele oder wie man das auch immer nennen mag, ist noch da, ist auch willig, noch hier zu bleiben. Und wir haben dann dahingehend den Zustand unterstützt, um den Körper wieder die Regenerierungskräfte zu aktivieren. Ja. Und man kann dann schon feststellen, wie sehr eine mögliche Manipulation anschlägt. Mhm. Na, indem es Tools dafür gibt in diesem Protokoll, wo man dann sagen kann, ich stecke Energie rein. Oder ich fokussiere Energie dahin nicht von uns selbst, sondern von der Matrix selber, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und dann merkt man so, bis hierhin kann ich, sag ich mal, gehen. Das wird auch angenommen ohne Probleme. Und dann haben wir gesagt, ist das in Ordnung so, auch mit dem höheren Selbst der Person? Also man sollte immer fragen, wenn man irgendetwas macht, weil man arbeitet nicht im luftleeren Raum.
Ja.
Na, es gibt auch halt noch andere Sachen um uns herum, die wir nicht wahrnehmen. Und da haben wir gesagt, okay, gut, das ist gut so. Tickern wir das ein und eine Woche später ist seine Schwester wieder wach geworden. Es fehlt natürlich immer der Vergleich von wegen, was wäre passiert, wenn wir das nicht gemacht hätten.
Ja, du hattest ja am Anfang noch die Frage gestellt, wie verifiziert man das eigentlich? Ja. Ne? Woher wissen wir, dass das, was wir dann in das Ergebnis dieses nach der Abarbeitung dieses Protokolls, das Ergebnis richtig ist? Ja? Mhm. Das ist ein Prozess, man beginnt ganz einfach mit Dingen, die man verifizieren kann. Zum Beispiel in der Ausbildung ist es so, dann viewen wir Postkarten, also Bilder auf Postkarten.
Ja.
Die Postkarten stellen eine bestimmte Situation dar. Der Fotograf hat eine bestimmte Situation fotografiert. Mhm. Und wirklich der Anfang ist, beschreibe ja, die Situation zum Zeitpunkt der Aufnahme. Mhm. Und dann kann man verifizieren, ist man da richtig, sieht man dann das Boot und die Dünen und das Wasser oder die Berge und das Haus und das Schloss oder halt nicht. Mhm. Ja, oder was sieht man sonst? Und darauf kann man praktisch sehen, ist das, was man gesehen hat, richtig? Ist das wahr? Ist das, ja. oder wo befindet man sich? Es gibt auch die kuriosesten Dinge, dass man wirklich diese Situation hatte, bloß der Viewer stand auch wirklich an diesem Punkt, hat bloß in die andere Richtung geschaut. Ja. Ne? Hatte ich selbst mal und... hatte den Viewer dann...
Also in der Situation, aber in eine andere Richtung.
Ja, okay. Wir waren in einem Strandbad und das Foto war Strand und Mole und Meer und Wind und Dünen und viele Leute und Badestrand. Und der Viewer erzählte mir immer was von Autos und vielen Leuten und hohen Häusern und vielen Einkaufsgeschäften und so. Und dann habe ich mir so nachgedacht und gesagt, wenn der hier steht, wenn er sich genau anders, da hat er die Einkaufsstraße vor sich. Ja? Ja. Und genau das hat er beschrieben, die Einkaufsstraße.
Ja.
Ja, mit vielen Leuten und mit viel Gewimmel und Ampeln und allem Möglichen. Genauso wie sie war. Da war bis leider nicht auf dem Foto, das war hinter dem Fotografen. Und der hat sich übrigens ein sehr, sehr, sehr häufiges Phänomen, dass man die andere Seite sieht oder das spiegelt das Ganze.
Mhm. Also seitenverkehrt,
Also seitenverkehrt
sieht. Und wie kann man das dann verifizieren oder falsifizieren?
Das ist dann einfach nur Erfahrung. Das ist dann Erfahrung mit, wie oft man das macht, wie lange das macht. Und dann sagt man, passt nicht so ganz in dem, was der Viewer bis jetzt gesagt hat. Also weicht ab. Mhm. Könnte sein, dass der das jetzt spiegelverkehrt sieht und in die falsche Richtung schaut. Und da gibt es sogenannte Bewegungsübungen. Und dann lässt man den entweder von der Höhe, also man lässt ihn dann über das Ziel ein paar Meter oder 10, 20, 30 Meter da rüberschauen oder man sagt, dreh dich mal um 180 Grad und schau mal, was du dann siehst. Und dann merkt man, okay, jetzt kommt er wieder auf Linie.
Muss man sich sozusagen in eine Art Meditation oder Trance, wie bei einer Hypnose oder so, versetzen, bevor man das beginnt, so eine Session, so eine Sitzung?
Oder? Nein, also es reicht, wenn man sich einfach an einen Tisch setzt, so wie wir jetzt hier, und dann könnte man eigentlich loslegen. Wie natürlich der persönliche Gusto einer Person ist es unterschiedlich. Einige möchten gern vorher in eine Meditation reingehen, aber als Voraussetzung ist es nicht nötig.
Also aber man muss schon auch gucken, wie man drauf ist, sozusagen.
Ja, also das wird auch vermerkt im Protokoll, weil es ja möglicherweise Auswirkungen auf die Eindrücke hat. Aber dafür ist das Protokoll ja abgestimmt, dass man in so einen Zustand reinkommt, wo halt die linke Gehirnhälfte runtergefahren wird, dass einem so, ist mir doch egal, Stimmung reinkommt.
Das fand ich auch spannend.
Ja, also genau.
Intentionslosigkeit kann man gar nicht sagen, aber so Absichtslosigkeit ist ja eigentlich ein Paradox. Ja, also man möchte etwas sehen und gleichzeitig soll man sich in einen Zustand versetzen, wie, ob ich das nun sehe oder nicht, ist jetzt eigentlich gleichgültig.
Richtig, genau. Das hat auch wieder mit der Analytik der linken Gehirnhälfte zu tun. Also angenommen, ich würde jetzt die Eindrücke kriegen, hell-dunkel gestreift. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel gerade von der Straße komme, dann denke ich, ist ein Zebrastreifen. Mhm. Und dann würde ich auf den Begriff des Zebrastreifens kleben bleiben. Mhm. Und dadurch könnte ich mir dann quasi die Ergebnisse der Session versauen. Wenn ich jetzt aber nur in der ist mir doch egal Stimmung bleibe und weiter nur beschreibe, dann werde ich diese Zielelemente richtig beschreiben, ohne der Anhaftung zu verfallen, abzudriften.
Oder zu schnell zu einem Ergebnis zu kommen.
Richtig, genau, was dann später falsch sein kann. Mhm. In den späteren Stufen kommen eindeutige Begriffe, also auch dann zum Beispiel, wenn es ein Zebrastreifen gewesen wäre, würde der dann später auch nochmal kommen. Mhm. Aber zu Anfang, wo die Gehirnhälften noch nicht aufeinander abgestimmt sind, wird darauf geachtet, dass diese Assoziationen unterlassen werden. Beziehungsweise, falls sie auftauchen und immer wieder auftauchen, kann man sie später genau analysieren und schauen, sind diese echt oder sind diese ein Konstrukt, ein Fantasiekonstrukt?
Ja, man sollte halt nicht, wenn man besonders hungrig ist oder besonders lustig ist, das Ganze tun. Oder wenn man gerade besonders müde ist, dann trennt man dann von dem Bett. Oder wenn man durstig ist, halt von einem großen Glas Bier oder so. Das ist dann diese Assoziation, die immer kommt. Und das ist halt, ja, nicht besonders erfolgsversprechend dann für das Ergebnis hinterher. Markus hatte das schon richtig angesprochen, es gibt ja auch 6 Stufen. Wir sprechen jetzt hier immer so von Stufe 1, 2. Ja, also
die Vorbereitung.
Die Vorbereitung. Und du hattest ja auch angesprochen, versetzt man sich da in Trance. Also es ist schon eine bestimmte Trance, wenn man das abarbeitet, das Protokoll. Also man wird schon in eine bestimmte Richtung durch dieses Protokoll getrieben oder man geht in eine bestimmte Richtung und vergisst langsam so die Umwelt. Das merkt man aber gar nicht. Ja. Und man sieht dann wirklich, man ist bilokal. Also man ist hier, körperlich, und in diesem Zielgebiet ist man auch. Und wenn man dann am Ende der Session nicht richtig wieder abgehängt wird, disconnected wird, dann kann es passieren, dass man auch nach der Session immer noch so bilokal ist. Ja, also dass man mit nicht ganz weiß, bin ich jetzt eigentlich noch wieder richtig in der Realität gelandet oder bin ich irgendwo noch bin ich immer noch connected mit diesem Informationsfeld, und sollte man also sehr vorsichtig sein und das wirklich dann mit einem Monitor machen. Also das ist der zweite Mann, der das Ziel dann kennt und den Viewer durch das Protokoll führt, und den dann wirklich, es sollte eine vertrauenswürdige Person sein und die das dann auch kann, den Viewer dann wirklich in die Realität zurückzuholen. Also wir hatten schon Fälle, da ging es um Mars, was da auf dem Mars alles passiert ist vor 60 Millionen Jahren. Ja? Und da gab es wirklich Viewer, die als sie dann auf dem Mars und plötzlich Atembeschwerden bekommen haben und keine Luft mehr bekommen haben. Okay. Weil ja, die Assoziation war, auf dem Mars gibt es keine Luft. Ja? Das wusste der vielleicht oder auch nicht, aber er war so tief in dem Zielgebiet drin, dass er das halt mitbekommen hat und hat dann Atembeschwerden bekommen. Ja? Und in so einem Fall muss der Monitor natürlich sofort reagieren und ihn da rausholen. Oder wenn in irgendwelchen Raumanzügen dann ist, wir hatten in meiner Ausbildung, hat mein Ausbilder gesagt, ja, es passiert, dass man sich neben dem Raumanzug wiederfindet. Dann ist man im luftleeren Raum. Da hat man natürlich dann... mir ist es nicht passiert. Ich war dann in dem Raumanzug drin und habe gesagt, oh, sieht aus wie ein Tannenbaum hier. Hat aber auch gesagt, es ist auch passiert, dass man sich dann im luftleeren Raum wiedergefunden hat. Und dann muss der Monitor in der Lage sein, den sofort wieder in die Realität zurückzuführen, weil das Bewusstsein weiß nicht, wo es ist. Also hat er völlig alles durcheinander und kann natürlich dann so enden.
Habt ihr sofort Assoziationen zu den Familienaufstellungen von Hedinger, wo Menschen dann stehen und auf einmal, was weiß ich, aus heiterem Himmel sich so depressiv fühlen, dass sie am liebsten aus dem Fenster springen würden, weil sie für eine Person stehen, die eben schwer depressiv war. Das scheinen ja ähnliche Phänomene zu sein, die ihr da beschreibt.
Ja, weil die Information, die wechselwirkt ja mit dem Körper.
Ja.
Und interessanterweise treten diese Phänomene eigentlich nur auf, wenn man selber schon mal dieses Gefühl hatte, also angenommen, dass man keine Luft kriegt. Mhm. Wenn man nicht weiß, wie sich das anfühlt, dann kann sich das auch nicht manifestieren.
Ah.
Ja. Das ist auch eine Erfahrung von mir.
Ja.
Beziehungsweise das ist auch so die Lehrmeinung. Aber trotzdem, man muss sich auf jeden Fall deutlich davon trennen. Und das ist vielleicht auch eine Gefahr von anderen Methodiken, zum Beispiel der Familienaufstellung. Also man muss klar am Ende sagen, ich bin im Hier und Jetzt verankert. Und das, was da drüben war, ist jetzt von mir getrennt. Weil sonst zieht man sich irgendetwas rein, was dann möglicherweise negative Auswirkungen hat.
Ich sag mal, aus der Erkenntnistheorie können wir sagen, ich kann eigentlich nur etwas erkennen, was ich wiedererkenne.
Also sonst kann ich es nur beschreiben. Genau, sonst kann ich es mich nur beschreiben.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn man jetzt im medizinischen Umfeld irgendetwas viewen muss, wo einfach der das Fachbegriff Wissen. Fehlt, ja. das Wissen fehlt, dann kann man sagen, ja, es fühlt sich so und so an und so und so und sag mal, im Körper ist es an der und der Position. Mhm. Aber haben wir das nicht genau bestimmen können. Mhm. Mhm. Ne, weil letztendlich die Information, die geht über die linke Gehirnhälfte, über die Analytik. Mhm. Und wenn einfach diese Information nicht mit einer Vokabel besetzt ist, dann kann ich sie auch nicht dekodieren.
Ja, eben.
Ne, sondern nur umschreiben.
Mhm. Umschreiben. Okay, also etwas, was ich nicht kenne, kann ich nur umschreiben. Genau.
Also ich hatte das auch mal, dass ich in der Stufe 2 schreibt man sensorische Eindrücke auf und da kam mal eine Farbe, die ich nicht kenne. Mhm. Das habe ich so hingeschrieben. Es ist eine Farbe, aber die kenne ich nicht. Mhm. Ja. Okay.
Das ist eine Farbe, die kenne ich nicht.
Ja, so ja, also muss außerhalb des sichtbaren Spektrums liegen. Ah. Zum Beispiel, ja.
Ah, okay. Ja,
oder etwas völlig anderes. Also
Wir gehen ja immer davon aus, dass, oder wie du ja richtig sagtest, man kann nichts beschreiben, was man nicht kennt. Ne? Mhm. Und wir gehen ja immer davon aus, dass wir haben ja immer die menschliche Sicht. Geht ja nicht anders. Ne? Wir sind Menschen, also haben wir die menschliche Sicht. Und wenn man, haben wir auch schon ein paar Sessions drauf gemacht, man kann auch eine nicht-menschliche Sicht in einer Session versuchen zu beschreiben.
Ein Tier.
Eine tierische Sicht oder eine völlig nicht, also gar nicht Erdsicht.
Okay.
Und zum Beispiel die Frage, wie sieht das Universum aus Sicht einer außerirdischen Entität aus? Mhm. Ja, also es ist sehr interessant, was da so an Ergebnissen kommt. Ja. Also die außerirdische Entitäten sehen das Universum ganz anders.
Okay, sag mal ein kurzes Beispiel, ich bin ja neugierig.
Ein Beispiel war, dass das Universum aussieht wie ein Korkenzieher. Also
so eine
Spirale. Ja, also ja, aus einem Punkt eine Spirale und dass es halt flimmert und sich ständig verändert, immer auseinanderzieht und größer und kleiner wird. Also ja, ist eine ganz andere Sicht. Ja, ist auch mal interessant zu wissen. Ja, okay. Auch gut, wir können mit dem Wissen jetzt nichts anfangen oder ist halt Wissen, das man nicht braucht. Oder
wobei die Spiralen natürlich, also kann man so sagen, Metamuster
unseres
Universums ist.
Ne? Ja, es geht, ich weiß schon, was du meinst. Also diese spiralförmigen Bewegungen, Bewegung nach Wilhelm Reich hier. Ne?
Ja, oder auch, also dass man weiß, wir Planeten kreisen zwar um die Erde, aber um die Sonne, aber gleichzeitig bewegen wir uns im Raum.
Ja.
Ja, also dass das eigentlich nicht so ist, sondern
klar.
So ist.
Ja, also da kam eine ganz andere Sicht.
Also die Anwendungsmöglichkeiten. Du bist Unternehmensberater. Ja. Arbeitest du als Unternehmensberater auch mit Remote Viewing?
Durchaus, ja.
Wirst natürlich. Du sozusagen auch deswegen dann gebucht?
Nee, deswegen nicht. Also okay. Es ist schwierig, den Unternehmen beizubringen, dass sie jetzt hier mit Hellsehern arbeiten müssen oder sollen oder können oder dürften. Nö, das wird einfach in die Arbeit mit integriert. Also ohne, dass es jemand weiß. Das heißt, auf bestimmte Probleme wird aufmerksam gemacht, auf bestimmte Lösungen wird hingearbeitet, die halt durch so eine Remote-Viewing-Session entstanden sind. Mhm. Und ja, wenn es dann eintrifft, umso besser. Mhm. Oder wenn das Problem dann wirklich dasteht und ich als Unternehmensberater sage, dann mach dann die Schublade auf, sag, ich habe hier schon eine Lösung dafür. Dann ist es natürlich für das Unternehmen sehr, sehr vorteilhaft. Mhm. Wir hatten ja schon mal gesprochen, Produkteinführung, Umstrukturierung, Finanzierung irgendwelcher Art, Umorganisation von Unternehmen, von irgendwelchen Bereichen, Neuorientierung, Marktanalysen, geht also alles.
Marktanalysen?
Ja.
Das Universum interessiert der Markt?
Nö, es ist einfach
ein Teil davon.
Ja. Auch der Markt entwickelt sich ja. Also das heißt, die Informationen gehen auch in das allgemeine Informationsfeld mit ein. Es gibt da so eine optimale Wahrscheinlichkeit, wie sowas passieren könnte. Und damit kann man natürlich dann arbeiten. Also man kann sich diese optimale Wahrscheinlichkeit reinversetzen und sagen, also das ist es. Es ist natürlich eine Unschärfe drin, aber eine Unschärfe von 20-25% ist durchaus akzeptabel mit einer anderen Unschärfe, die es praktisch gibt, also in unserem realen Raum von 30%, also von einer Erfolgsquote von 30% und wir sagen, wir haben eine Erfolgsquote von 75-80%. Mhm. Das soll den Unternehmen interessieren. Also ja, muss nicht, aber könnte. Ja. Also es wäre schon ein Ansatzpunkt, um hier den Nase-Vorn-Effekt zu erzielen.
Ich habe gerade Assoziationen, es gibt ja Gruppen, die sich treffen und einiges im Geheimen besprechen. Jo. Jetzt Stichwort Bilderberger, neulich in Dresden. Ihr könntet mit dieser Methodik im Prinzip hinter den Vorhang schauen?
Im Prinzip schon. Ja. Man kann natürlich nicht, sag mal, die genauen Wortlaut wiedergeben, aber die Informationsinhalte als solche, die stehen ja irgendwo drin, sag mal, in einer Informationsdatenbank und können dann abgefragt werden.
Das heißt, eigentlich können die sich das schenken, das im Geheimen zu machen.
Also die Geheimdienste, die Remote Viewer oder ähnliche Leute beschäftigen, die lachen dann über sowas. Also, es gibt natürlich auch Möglichkeiten, um Informationen zu verschleiern. Mhm. Also wie Robert das vorhin erzählt hat mit dem Strand und der Einkaufsstraße. Na, also wenn man neben das eigentliche Ziel etwas positionieren würde, was für mögliche Viewer interessanter ist, dann wären sie von der eigentlichen Information abgelenkt. Honigtopf quasi, okay, als Schlagwort. Ja. Oder es gibt auch Leute, die können versuchen, sage ich mal, ein Störfeld einzubauen. Das haben wir auch schon gehabt, wo plötzlich dem Viewer auf einmal schlecht wird, ja, wenn man ihn auf eine Aufgabe setzt und auf einmal kommt, boah, was habe ich jetzt auf einmal für Kopfschmerzen und so weiter.
Ja.
Das gibt's auch.
Also ich muss gerade dran denken, dass ich vor einem halben Jahr oder irgendwo eine Werbetafel für die Bundeswehr gesehen habe, dass sie junge Leute anwerben wollen für den, also gegen Cyberterror hilft kein Dislike. So der Spruch. Ja. Ja, also kommt zu uns, ja, spannende Sache. Das ist ja dann fast Schnee von gestern. Es geht ja weit über das hinaus.
Also
das,
ja, der Unterschied ist natürlich, dass Computer die Möglichkeit haben, Unmengen von Daten zu analysieren und man das dann quasi schwarz auf weiß vor den Augen hat. Mhm. Wir versuchen, die gewünschte Information herauszukitzeln, machen natürlich alles handschriftlich und sag mal, Zahlen und Buchstaben, damit gibt es Schwierigkeiten. Also man kann vielleicht mal einen Straßennamen rauskriegen mit genügend Erfahrung oder auch mal Zahlen, aber das ist allgemein recht schwierig. Mhm. Und deswegen können wir nur eher sagen, ja, bei dem Gespräch ging es um den Inhalt XY und die Gruppe hat so entschieden und die Gruppe hat so entschieden. Mhm. Na, aber das kann ja auch schon absolut ausreichend sein, damit man selber ein Bild von der Lage bekommt. Na, und da sind natürlich solche Computer-Cyberangriffe und so weiter sehr viel sinnvoller, weil die über mehr Daten verfügen oder analysieren können und auch nachvollziehbarer machen können.
Ja, also, vielleicht, um gleich das Thema noch zu vervollständigen, ich gab ja vor kurzem diesen sogenannten Hackerangriff auf die Router der Telekom. Mhm. Ja? Und wir waren auch, also ich persönlich war auch betroffen, mein Router ging auch nicht. Und nachdem ich das mal ausprobiert hatte, warum das nicht geht, hatte ich mich dann auch mal so, ich sag mal, jetzt habe ich mal in die Glaskugel geschaut, ne, und da kam ja wirklich Hackerangriff. Mhm. Ja, also es war ein Denial-of-Service-Angriff. Und hat man dann auch mehrere Tage später rausbekommen, dass es tatsächlich
ein
so
solcher,
war.
Ein solcher war.
Ja, genau.
Welche Anwendungsgebiete gibt es noch, die relevant oder wirklich...
Also Gesundheitsprobleme zum Beispiel.
Gesundheit für den Einzelnen, ja.
Entwicklung, sei es jetzt technisch oder persönlich, also was ist ein Mensch in der Lage, im Laufe seiner Entwicklung zu vollbringen zum Beispiel, interessiert einen ja auch.
Also
wie es mit einem persönlich weitergeht.
Potenziale oder
wie? Genau, richtig. Also man kann sagen, was sind seine bewussten und unbewussten Stärken, Schwächen, was für Gefahren hat er quasi eine Aufgabe für dieses Leben bekommen, an der er, die er abzuarbeiten hat. Das wird sehr gerne genommen.
Also so wie beim Assoziation Palmblattbibliothek habe ich neulich gelesen, eben, dass da irgendwie 5000 vor Christi ein paar Rishis was aufgeschrieben haben und das, also von Millionen von Menschen, und dass man da halt hingehen könnte und genau das dann wiederfände.
Mhm. Ja, also Sachen lokalisieren kann klappen, man liegt auch mal daneben. Mhm. Ja.
Ja, also auch für ganz persönlich.
Ja, also natürlich. Ne? Also ich habe ein Sparbuch mit 30.000 Euro verlegt oder 40.000 und ja, das Haus ist groß. Mhm. Und ist gefunden worden. Ne? Ja,
das haben wir gefunden.
Ja, ja. Mhm, mh. Da hatten wir ja im Vorfeld kleinen Versuch, liebe Zuschauer, ich hatte den Schlüssel für meinen Briefkasten verloren und zwei Teams haben sich auf den Weg gemacht und letztendlich, so ein Briefkastenschlüssel ist einfach nicht interessant genug.
Ist nicht sexy. Genau.
Ja, also ne, nach irgendwelchen verschwundenen Personen zu suchen, ist interessanter. Es hat leider nicht geklappt, obwohl die Beschreibung meines Wohnzimmers sehr gut traf, mhm. obwohl niemand davon wusste, wie es da aussieht. Also es hätte sehr gut da sein können. Ja. Das heißt, auch das dient wahrscheinlich auch zum Lernen. Es geht nicht darum, von Anfang an sozusagen Erfolge zu erzielen, sondern immer wieder mehr in diesen Prozess von Verifizierung und Falsifizierung. Das ist, da sind wir im falschen Zielgebiet.
Also es ist halt eine Langzeitbeschäftigung. Also nicht etwas, was man von heute auf morgen lernen kann, sondern man muss sich damit regelmäßig beschäftigen, damit sich halt auch im Gehirn, sag ich mal, die entsprechenden Neuronen und Synapsen, sag ich mal, anordnen können und diese Kommunikation zwischen den beiden Gehirnhälften immer gefestigter wird.
Könntet ihr euch vorstellen, dass sozusagen eines Tages das Protokoll, also wenn immer mehr nach Sheldricks Hypothese der morphischen Felder oder morphischen Resonanz ist es ja so, je öfter etwas geschieht, desto wahrscheinlicher ist es, dass es wieder geschieht. Mhm. Das heißt also, wenn ein Lied, ne, jeder auf der Straße kennt, Hänschen klein, ging allein oder so, dann wird es für jemanden, der unsere Sprache nicht kennt, wesentlich leichter sein, dieses Lied zu lernen, auch wenn es ein Kunstlied mit ähnlichen oder gleichen Worten gäbe. So, könnt ihr euch vorstellen, dass sozusagen im Laufe der nächsten Jahrzehnte, wenn immer mehr Menschen sozusagen diese Technik erlernen, dass irgendwann das Protokoll überflüssig wird?
Das ist eigentlich das Ziel einer jeden Technik, dass man diese transzendiert.
Ja.
Ne? Und wie ich auch schon zu Anfang gesagt habe, es dient ja auch, sag ich mal, immer intuitiver leben zu können. Mhm. Und dann macht man ja automatisch diese Informationsabfrage. Mhm. Ja. Und das ist quasi eigentlich das Langzeitziel.
Ja, das ist einfach so. Jeder fragt sich ja, wenn er vor einer Entscheidung steht, soll ich das so machen oder soll ich das so machen? Mhm. Und je intuitiver diese Entscheidung erfolgt, umso einfacher geht es dann, wenn man weiß, meine Intuition ist so fokussiert, dass sie zu 80% die richtige Entscheidung fällt. Mhm. Also muss ich jetzt also nicht mehr mein Wachbewusstsein da anstrengen und nächtelang nicht schlafen und immer wieder entscheiden, ja, soll ich oder soll ich nicht, sondern sagt, ja, okay, muss man natürlich lernen, seinem eigenen Bewusstsein dann auch zu vertrauen. Ja, und das ist ja jetzt in der heutigen Gesellschaft nicht so einfach, indem immer gesagt wird, ja, der eine hat das rundherum Sorglospaket für dieses Problem, der andere hat es für dieses Problem. Leben Sie einfach, wir denken für Sie und tun alles für Sie. Ja, also ist natürlich der Bequemlichkeit Tür und Tor geöffnet, ist sich da einfach zurückzulehnen und sagen, okay, wenn die mir alle Sorgen des Lebens abnehmen, dann lehne ich mich zurück und lass mir die Sonne auf den Bauch brennen.
Ne? Mhm. Oh, okay. Genau.
Also falls ich mal so eine kleine Zwischenzusammenfassung, wenn ich mich mit dem Remote Viewing beschäftige, werde ich immer intuitiver, weil es sozusagen mir zum Habitus wird, die rechte Gehirnhälfte zu Wort kommen zu lassen.
Ja.
Manche sagen auch, wir haben da unten ein Gehirn, das Bauchgehirn, also den Solarplexus, steht die rechte Gehirnhälfte da in Beziehung? Oder das ist, habt ihr noch nicht untersucht.
Nein.
Wäre vielleicht eine Untersuchung wert. Das Bauchgehirn?
Ja.
Ja, weil letztendlich, ne, viele sagen, ich habe aus dem Bauch entschieden und irgendwer sagt, ja, da sind ein Haufen Nervenzellen. Ne?
Ja, durchaus.
Aber ihr redet nur von der linken und rechten
Gehirnhälfte. Ja, diese ganze genetische Medizin geht ja davon aus, dass der ganze Körper daran beteiligt ist. Mhm. Also definitiv ist es eine andere Sichtweise einfach auf dieses Problem. Also man ist ja immer mit dem ganzen Körper da. Mhm. Also man ist ja nicht nur immer mit seinem Bewusstsein da, das Bewusstsein und Körper, ich sag mal, gehören eigentlich zusammen. Ja, also wir hatten da mal auch eine Session drauf, warum das Bewusstsein eigentlich mit dem Körper verbunden ist. Warum ist das eigentlich so? Wenn das Bewusstsein so dominierend ist, ist es nicht alleine da? Ja, wozu braucht das Bewusstsein den Körper? Ne? Das ist immer eine gute Frage. Mhm. Ja, und wir sind da einfach drauf gekommen, ja, der Körper versorgt das Bewusstsein am optimalsten mit Energie. Ja, mhm. Das Bewusstsein ist nicht in der Lage, die Energie so optimal für seine Weiterexistenz zu fokussieren auf sich selbst. Ja, dazu braucht es halt den Körper.
Aber das hört sich ja an, als wenn unser Bewusstsein vom Körper abhinge. Da würde ich sagen, widersprechen, weil sonst würden die Menschen, die jetzt außerhalb ihres Körpers sich wahrnehmen, wie sie reanimiert werden, ne? Also wo Herzstillstand ist.
Ja, es braucht einfach Energie, um sich zu entwickeln. Und dann wird es halt, wenn der Körper dann irgendwann mal so schwach ist, dass er nicht mehr gebraucht wird, dann ist es halt alleine, reinkarniert sich dann in den nächsten Körper oder halt auch nach einer bestimmten Zeit erst oder gar nicht oder wie auch immer, wie das halt dann so vorgesehen ist. Und dann, ja, dann geht es halt weiter. Also der Körper hat schon eine bestimmte Funktion bei der ganzen Sache. Er ist nicht einfach nur so da, um das Bewusstsein halt bei Laune zu halten. Das Ganze hat eine bestimmte Funktion.
So eine, das Gehirn als Mittler. Was könnte da noch so an Erfolgen? Ihr bildet auch aus. Oder wer von euch?
Ja, beide? Ich biete das an, aber wir haben das ja bei der Remote Viewing Akademie gelernt. Mhm. Die sind auch so mal deutschlandweit vertreten. Manfred Jelinski, also ist da mit so einem Gründungsmitglied, der macht das ja auch seit knapp 20 Jahren.
Der dieses Lehrbuch.
Genau, richtig.
Oder Lehrbücher geschrieben hat, ja.
Genau, und ich fange jetzt auch an, sag ich mal, das selber anzubieten, so für meinen Umkreis. Du machst keine Ausbildung, oder doch?
Ich mache noch keine Ausbildung. Nee. Nö, da fehlt die Zeit. Also
genau, richtig, weil du steckst ja in einem Job, ich stecke auch in einem Hauptberuf drin.
Du bist Geophysiker?
Genau, richtig, ja. Also ich habe damit, sag ich mal, so gar nichts zu tun. Und so wie halt, sag ich mal, die Zeit passt. Aber dadurch, dass man so etwas vermittelt, was man damit alles machen kann, zeigt man den Menschen ein bisschen von ihrem Potenzial, was da eigentlich dahinter steckt.
Ich sag mal, die Zuschauer auch von Nuoviso, ne, Neue Horizonte, sind in der Regel auch politisch interessiert. Ne? Und in den letzten Monaten ging ja alles um Trump oder so. Das heißt, theoretisch könntet ihr auch abfragen, ne, ob das, was sich jetzt so langsam manifestiert, dass Trump ein Trojaner ist, das könntet ihr auch abfragen.
Ja, können wir machen. Wir können gerne eine Session drauf machen. Wir können auch die Ergebnisse, da wir hier unter uns sind, unter uns veröffentlichen. Also da haben wir keine Probleme mit. Es ist halt, aber bitte, es ist nicht unsere Meinung, unsere politische Meinung, sondern das sind die Ergebnisse, die wir dann geviewt haben. Mhm. Die sind also völlig, völlig meinungslos. Ja, das sind einfach Rohdaten.
Ja. Ja. Also im Prinzip, ihr seid sogar Phänomenologen. Ja, ihr beschreibt Phänomene, ohne sie zu urteilen.
Mhm. Genau.
Also zumindest zu versuchen.
Ja, ja, ähnlich wie der Kollege hier, der Walter von Lukadoux, ja, mit seinen Poltergeistforschungen. Da bewertet das ja auch nicht. Er sagt nur einfach, es ist da. Ja? Ich schaue mal, wie das sich so manifestiert.
Was man sich, sag mal, von der Naturwissenschaft wünschte. Ja. Aber ich habe neulich auch einen Hirnforscher gesagt, ich glaube nicht an Telepathie. Für mich ist das unwissenschaftlich.
Ja, natürlich.
Ja, also
genau.
Wissenschaft soll ja kein Glaube sein. Ne?
Ja.
Genau. Und hinsichtlich auch Wissenschaft, also Wissen schaffen. Mhm. Na, und das macht Remote Viewing, sage ich mal, dahingehend, bringt es zum Vorteil, das zu nutzen, weil diese Wissenschaft basiert auf Logik, auf einem fest umfassten Wissenskern, sag ich mal, und der ist, sag ich mal, begrenzt. Und dahinter, da steckt halt, sag ich mal, das ganze Universum voller Informationen, die sich noch außerhalb des Wissens befinden, aber auf die wir trotzdem zugreifen können. Mhm. Und deswegen ist von Vorteil, wenn man halt auch mal Remote Viewer auf ein Problem gucken lässt, weil die möglicherweise Lösungen anbieten, die innerhalb des bekannten Wissens gar nicht vorhanden sind Lösungen angeboten werden können, die möglicherweise viel eleganter oder effizienter sind.
Ja, genau. Vielleicht noch zur Transparenz des Themas. Der Viewer, der das macht, also der diese Rohdaten dann erarbeitet, der weiß von nichts. Das heißt also, der ist völlig, der weiß gar nicht, was er da tut. Dem ist weder das Thema bekannt, noch was er da macht, wo er da ist. Also er weiß gar nichts.
Ihm wird
das nicht bekannt gegeben.
Genau. Man sagt ihm nicht, finde den Schlüssel, der so und so aussieht.
Nein.
Ach, das habe ich noch. Sag mal, wie geht er da rein dann?
Er geht nach dem Protokoll. Also es ist die erste Stufe ist praktisch so ein allgemeine Eindrücke, die er in diesem Zielgebiet hat. Ja, die zweite Stufe, das wird das dann schon ein bisschen geordnet, so nach Gerüchen und Geschmäckern und was er so hört und was er so sieht und was er so fühlt und was er so schmeckt. In der dritten Stufe wird die erste und die zweite Stufe so zusammengefügt, dann darf er auch mal ein bisschen was dazu malen, was ihm so einfällt. In der vierten Stufe werden dann bestimmte Dinge, die so signifikant sind, nochmal beleuchtet und strukturiert. In der fünften Stufe ist es praktisch so, dass bestimmte Dinge, die in der vierten Stufe noch nicht rauskamen, nochmal beleuchtet und strukturiert werden. Und in der sechsten Stufe, das ist eigentlich die, wo das Ergebnis dann wirklich erarbeitet wird, wird das alles in Beziehung gesetzt. Und dazu braucht man dann den Monitor, der dann bestimmte Tools an der Hand hat, wo er dann sagt, jetzt nehme ich das Tool, jetzt nehme ich das Tool und setze das diese Informationen in Beziehung, damit das dann das Ergebnis rauskommt. Also das ist dann wirklich die Erfahrung des Monitors, dieses Ergebnis zu generieren. Wenn er da was falsch macht, der Monitor, kommt natürlich ein falsches Ergebnis raus. Aber das merkt er meistens auch, weil das dann nicht zur Fragestellung passt.
Ja. Mhm. Das heißt also, der Monitor, der weiß, wonach gesucht wird?
In der Regel, ja.
Häufig.
In der Regel. Häufig. Muss nicht sein. Es gibt auch eine Doppelblindstudie, also ein Doppelblind geht auch. Das heißt, der Monitor und der Viewer wissen nichts. Das geht auch. Das ist ein sogenannter Tasker, der macht das dann extra. Also dann
aber irgendjemand muss es ja geben, der
das Interesse
hat. Genau,
irgendjemand muss es geben.
Richtig. Okay. Richtig,
ja. Und interessant ist auch, sag mal, wie man sich in das Ziel begibt. Und zwar, wenn der Tasker eine Aufgabenstellung hat, beschreibe mir den Gegenstand XY zum Zeitpunkt X oder wie auch immer, dann versieht er das mit einer Zufallszahl. Also er erstellt für sich einen mentalen Link zwischen der Aufgabe und dieser Zufallszahl.
Ja.
Und nur diese Zufallszahl wird an den Viewer weitergegeben. Das ist quasi der Startpunkt für den Viewer zu Anfang des Protokolls.
Also damit ist aber ein Link, sozusagen ein informativer Link gegeben.
Genau, und daran hangelt sich der Viewer entlang.
Aha.
Jetzt kann es aber auch passieren, dass der Tasker, wenn er die Nummer vergibt, zum Beispiel an etwas anderes denkt. Also auch ein Beispiel, das hatten wir jetzt nicht, ein Kollege von uns. Man sollte ein Atomkraftwerk beschreiben, aber der Tasker hat in dem Moment an eine Überwachungskamera gedacht.
Ups.
Na, also Zahl und Aufgabenbeschreibung passten zusammen, aber der Viewer, der hat dann die Sicherheitskamera gemalt.
Mhm. Na,
deswegen muss man da auch auf quasi Mentalhygiene achten, dass man nicht aus Versehen vielleicht an was anderes denkt in dem Moment, wenn man die Aufgabe hinschreibt, weil man sonst auf die falsche Fährte kommt.
Okay. Ja. Wie würdet ihr den Einfluss auf euer Leben beschreiben, seitdem ihr euch mit diesem Thema beschäftigt? Also was hat sich in eurem Leben verändert?
Also die Intuition wird immer besser, dass man immer mehr richtige Entscheidungen im Leben trifft, dass man eigenständiger durch das Leben kommt, angstfreier, muss man ja eigentlich sagen, weil man kann sich sicher sein, dass man eine richtige Antwort auf seine Fragen bekommt, unabhängig davon, was von außen zum Beispiel an einen herangetragen wird. Und ich finde halt toll, dass man auf diese Weise sein eigenes Potenzial mehr und mehr ausschöpfen kann, was man noch mehr ist, außer dieses rein physische, sag ich mal, ne? Was dann noch alles dahinter steckt. Und das ist einfach fantastisch. Und dass man damit Leuten auch wirklich helfen kann, ihre Probleme in den Griff zu bekommen.
Also
das ist meine
deutlich
meine Motivation.
Ähnlich bei mir. Man geht sicherer, also man wird sicherer in seinem Tun, in seinem Handeln. Man angstfreier auf jeden Fall. Das ist ja ganz, ganz wichtig, weil in der heutigen Gesellschaft die
Resonanz sehr durch Angst ziemlich
stark. Sehr durch Angst geprägt ist. Ja, und man kann anderen Mitmenschen einfach auch helfen, indem man diese Dinge anwendet. Ja. Zumindest die es wissen wollen oder die damit zu tun haben. Also die zum Beispiel jetzt als Unternehmensberater, die halt ein bestimmtes Problem zu lösen haben. Und es macht auch selbst erfolgreicher. Ja? Also ich bin als Unternehmensberater dann auch erfolgreicher, wenn ich genau die Probleme, die mein Auftraggeber hat, auch lösen kann. Mhm. Also macht beruflich auch erfolgreicher. Das geht in jedem Beruf. Das geht bei einem LKW-Fahrer genauso, wenn er die Unfälle umfährt oder zum richtigen Zeitpunkt eine Pause macht. Und das geht auch bei einem Arzt, wenn er weiß, was ihn dann bei der nächsten Operation erwartet und wie er sich schon vorbereiten kann. Also es macht einfach erfolgreicher. Und Erfolg, der Erfolg ist ja in der jetzigen Gesellschaft sehr, sehr hoch angebunden. Mhm. Also man kann sich man kann sich sein Leben wesentlich selbstbestimmter gestalten.
Ja. Mhm.
Und das ist eigentlich das, was der wirkliche Vorteil ist.
Was würdet ihr Menschen empfehlen, die jetzt durch dieses Video das erste Mal von Remote Viewing gehört haben, also mehr als den Namen, als Einstieg? Was zu lesen oder so einen Film wie, wie war es nochmal, Männer, die auf Ziegen starren oder Minority Report? Was würdet ihr als Einstieg empfehlen? Haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber...
Nee. Also Literatur fände ich persönlich nicht schlecht, weil im Internet ist ja auch die Frage, gibt es, sag ich mal, solche Quellen und solche Quellen? Mhm. Na, da kann man auch mal schnell an die falsche Adresse geraten, wo man Eindrücke vermittelt bekommt. Man sagt, wow, wenn ich Remote Viewer bin, dann habe ich ausgesorgt.
Mhm. Die Lottozahlen schon vom Sonnabend herausfinden.
Das geht leider nicht. Also das muss man gleich sagen. Also Lottozahlenmillion ist nicht drin. Das ist der Matrix zu uninteressant. Ja. Irgendwelche langweiligen Zahlen da.
Ja.
Aber Literatur und wenn man es wirklich richtig gut lernen will mit Feedback, würde ich auch einen Lehrer empfehlen. Mhm. Eindeutig.
Also es gibt in Deutschland genügend Lehrer, vom Süden bis in Norden hoch.
Ja.
Kann man sich gerne raus. Wir möchten hier keinen empfehlen, weil das ist das persönliche, die persönliche Resonanz, wie du schon am Anfang sagtest, die muss stimmen. Mhm, ich kann jetzt nicht sagen, suchen Sie sich einen aus dem Norden oder einen aus dem Süden oder nehmen Sie die X oder Y, weil das persönliche, das muss einfach passen.
Aber es gibt ein Netzwerk, ne?
Es gibt ein Netzwerk,
ja. Jetzt. Mhm. Können wir in die Legende packen? Wir haben auch eine Internetseite oder fällt euch die jetzt gerade ein? Die von den Netzwerken?
Also gut, wenn du sie gerne, wir können die gerne, wenn du danach fragst, das ist die rv-akademie.de.
rv-akademie.de. Akademie.de. Da sind
alle. Da kann man sich weiter informieren. Es gibt auch andere. Also wer im Internet
aber das ist was sucht, seriöses.
kann durchaus. Also es gibt auch noch andere seriöse. Das ist nicht der einzige seriöse. Ich möchte jetzt hier eine Werbung dafür machen. Also es gibt auch andere.
Ja.
Gibt man bei Google oder bei sonst irgendwas hier bei Bing oder wie auch immer mal Remote Viewing ein, dann bekommt man so einige tausend Treffer und da sind auch ein paar seriöse mit drunter. Und es gibt wie bei allen seriöse und unseriöse. Also es ist wie in der richtigen Welt, ähnlich in der Matrix, geht es genauso zu wie hier. Ja. Also man sollte sich jetzt nicht sagen, dort in dem Informationsfeld ist Friede, Freude, Eierkuchen, ist nicht. Da gibt es genauso viele unseriöse Informationen wie seriöse Informationen.
Und das war auch Markus, was er vorhin sagte, da werden auch so Blendkerzen hingestellt.
Natürlich.
Erinnert mich ein bisschen an Zauberei, ne? Also dass der im entscheidenden Moment das Publikum ablenkt.
Es ist tatsächlich so, weil ich hatte selbst in gefährliches Target, sage ich mal. Also es ging um eine Flugzeugentführung. Mhm. Und da sind wir dann dort immer weiter rein in das Zielgebiet. Und dann kam plötzlich das Schild, ich habe es richtig vor mir gesehen.
Ja.
Stopp. Ja, nicht weiter.
Okay.
Also wirklich ganz, ganz scharf, nicht weiter. Also richtig so wie ein Holzhammer. Ne? Und dann, das habe ich dann auch gesagt. Und ich habe auch nicht gesagt, ich gehe nicht weiter, sondern ich habe dann wirklich, ich weiß es nicht, man hat es mir dann bloß in der Session gesagt.
Ja.
Ich habe dann gesagt, ich soll hier nicht weitermachen. Mhm. Wusste ich gar nicht. Also das hat man, wie gesagt, hinterher gesagt. Mhm. Und dann hat der Trainer gesagt, dann machen wir auch nicht weiter. Das hat keinen Sinn, weil dann wird es dann wirklich gefährlich. Dann kann dann wirklich auf das, also man nennt das Back, also man kann, also die Leute, die das machen, können auch Remote Viewing ganz gut. Mhm. Sicherlich noch besser als wir.
Also es ist im Prinzip Remote Viewing wie ein Schnitzmesser.
Ja.
Also mit dem ich wunderbare Sachen schnitzen kann. Aber ich kann mit diesem Messer
auch einen Daumen abschneiden,
Verletzungen.
Ja, es kann dann wirklich gefährlich werden.
Ja.
Das kann dann aufs eigene Bewusstsein wieder zurückreflektieren. Mhm. Und man ist dann, also es kann bis zu psychischen Problemen führen. Mhm. Das ist, wenn man das nicht also richtig gemacht.
Stoppschilder gibt es da auch?
Ja, es gibt Stoppschilder, es gibt genauso die unseriösen Informationen.
Ja.
Wenn da Leute an rosa Elefanten denken, Ja. Und man, ich sag mal, irgendwelche politischen Vereinigungen wollen das, machen da irgendwelchen, was nicht rauskommen soll, und dann können die sich durchaus ein paar Leute mieten, die den ganzen Tag an rosa Elefanten denken. Mhm. Und dann, rosa Elefanten sind halt interessanter als irgendwelche Dinge, die da besprochen werden. Und da sagen die dann, also sagt der Remote-Führer, ach mein Gott, das sind rosa Elefanten, das ist, da kommen die Scheiß bei raus, weg.
Also, aber auch nochmal zum Lernen. Also wenn man sowas tatsächlich lernt bei einem Trainer, das wird normalerweise auch in drei Einheiten, sage ich mal, gelernt. Also Blöcke 1 bis 3. Der Block 1 beinhaltet die Stufen 1 bis 3, also diese sensorischen Informationen. Ist normalerweise mal so Wochenendkurs, 2 Tage. Stufe 4 und 5 ist auch nochmal ein Block und Stufe 6 auch nochmal ein Block. Also sagen wir mal so 6 Tage heutzutage ist so ungefähr das Standardprogramm, wobei aber abgeraten wird, das in einem Stück zu lernen, weil man dann so durch ist, dass man dann für die Sicherheit der Person, also wenn diese auch zum Beispiel mit dem Auto anreist oder so, das nicht auf sich nehmen will. Also ich habe das auch mal einem Kollegen gezeigt, so in der Mittagspause eine Stunde so quick and dirty, und der sagte auch nach einer halben Stunde, ich fühle mich wie nach 8 Stunden Bürotag, so ausgelaugt.
Okay.
Ne, weil im Gehirn etwas passiert, was es bis dahin noch nie aktiv gemacht hat.
Ja.
Und daran muss sich das Gehirn auch erstmal gewöhnen.
Also ist hochspannend, aber man sollte behutsam vorgehen, wenn man Remote Viewing lernen will. Ich danke euch von Herzen, dass ihr den Zuschauern das mal nahegebracht habt, und vielleicht treffen wir uns hier mal wieder zu einem ganz konkreten draufschauen, wie auch immer, das müssen wir dann noch besprechen. Fände ich spannend, vielleicht mal zu einem politischen Thema oder so. Vielen, vielen Dank, Robert Rizek und Markus Perk, und liebe Zuschauer, Sie haben gemerkt, das ist eine kleine Wissenschaft, und auch mit einigen durchaus gefährlichen Terrains. Schauen Sie in der Literatur, schauen Sie sich auf den Websites, wir geben auch noch eine andere Website an, in der Legende. Machen Sie sich auf den Weg, es ist auf alle Fälle spannend. Bis bald beim nächsten Neue Horizonte TV.